Von der landeskirchlichen Gemeinschaft Frauenhain hat man so manches gehört. Gibt es eigentlich bei euch noch den Seitenspielchor, der da mal existierte? War das bei euch Frauenhain? Ja. Und da sind so manche Dinge, die man von Frauenhain gehört hat, aber nur Gutes. Das möchte ich noch vorausschicken. Und bisher war mir diese Gegend mehr unbekannt. Also ich hatte in dieser Ecke noch nicht groß zu tun. Freue mich umso mehr, einmal hier bei euch in Frauenhain sein zu können. Ja, noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich habe mal Dachdecker gelernt und habe diesen Beruf auch sehr gern ausgeübt. Und dann kam 1985 eine Anfrage vom Landesverband, ob ich mir denn vorstellen könnte, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Das war so die Zeit, da hat man noch Prediger gesucht. Und das war merkwürdig, immer wenn ich in irgendeine Gemeinschaft kam, ich hatte ehrenamtlich mit Wortverkündigung, wurde immer ein Schreiben von Lothar Albrecht vorgelesen. Und immer ging es darum, dass Leute gesucht wurden. Das hat mich fast verfolgt. Und dann wurde es konkret eine Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte, hauptamtlichen Dienst zu gehen. Meine Frau und ich, wir haben dann darüber gebeten auch und haben gesagt, erst wenn wir uns wirklich gemeinsam einig sind, ist das dann unser Weg. Und so ist es dann geworden. Ich bin 1986 in den hauptamtlichen Dienst gegangen und beendet habe ich diesen Dienst am 31. Dezember 2015. Und seitdem erfreuen wir uns des Ruhestandes. Ist eine sehr angenehme Sache, muss ich sagen. Man hätte es schon viel eher machen sollen. Aber da sind die 45 Arbeitsjahre, die man erst vorweisen muss. Und wenn man das hat, dann kann man in den Ruhestand gehen. Ja, so freue ich mich also, dass wir unseren Ruhestand genießen können, bei relativ guter Gesundheit. Zu unserer Familie gehören noch 3 Kinder, 10 Enkelkinder. Man hat uns verraten, dass ein 11. unterwegs sei. Das ist so unsere familiäre Situation. Wer noch mehr wissen möchte, darf gerne im Anschluss noch fragen. Wir haben uns für diese Abende ein Thema vorgenommen, Gott erleben, unser Glaube im Alltag. Wenn wir von unserem Glauben reden und wie wir mit Gott leben können und was wir mit Gott erleben können, dann braucht das alles doch auch eine Grundlage, oder? Man kann ja nicht einfach so ins Blaue hinein glauben. Und den Glauben, um den es uns geht, den finden wir auch nicht in der Bildzeitung beschrieben. Da brauchen wir eine solide Grundlage und deshalb möchte ich gerne in dieses erste Thema mit euch einsteigen. Die Bibel, daran kann man doch nicht glauben. Hat jemand Handy dabei? Ja, ne? Smartphone, ihr seid hier mit guter Technik ausgerüstet. Wie oft schaust du am Tag etwa auf dein Handy? Es gibt eine Untersuchung, 85 Mal im Durchschnitt schaut der Bundesbürger auf sein Handy, auf das kleine Display. Wie oft schaust du denn am Tag über in die Bibel? Nun weiß ich nicht, dass man das 1:1 vergleichen kann, das ist mir auch klar. Ich will damit nur deutlich machen, wir beschäftigen uns sehr viel mit unserem Handy. Wie oft beschäftigen wir uns denn mit der Bibel? Und das Handy hat wahrscheinlich jeder mit. Mit der Bibel sieht es oft anders aus. Papst Franziskus hat mal gefragt, was wäre, wenn wir immer eine Bibel oder eine Taschenausgabe des Evangeliums bei uns hätten, wie unser Handy? Was würde geschehen, wenn wir die Bibel genauso behandeln wie unser Handy? Wenn wir umkehren, um sie zu holen, weil wir sie zu Hause haben liegen lassen? Wenn wir sie mehrmals am Tag zur Hand nehmen? Wenn wir die Botschaft Gottes in der Bibel lesen, wie wir die Botschaft auf dem Handy lesen. Was wäre, wenn uns die Bibel so wertvoll wäre, dass wir sie immer an Mann haben wie unser Handy? Der alte Kirchenvater Hieronymus, jetzt müsste das noch gehen, der alte Kirchenvater Hieronymus hat einmal gesagt, die Technik ist gut, wenn sie geht. Jetzt. Die Schrift kennen heißt Christ, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Also wenn wir von Jesus reden wollen, wenn wir von Gott angemessen reden wollen, dann müssen wir in die Bibel schauen. Nirgendwo anders erhalten wir zuverlässige Informationen zu diesem Thema. Und es gibt ja kein Christsein, es gibt keinen rettenden Glauben ohne die Verbindung mit dem Wort Gottes. Also wer meint, er könnte auf die Bibel verzichten, der ist im Irrtum. Denn Jesus, unser Retter, ist ja das Wort Gottes. Das Wort ward Fleisch, wohnte unter uns, will uns ganz nahe sein. Und deshalb ist alle Wortbegegnung immer auch Christusbegegnung. Und deshalb freue ich mich, dass wir diesen Abenden darüber nachdenken können, wie das mit unserem Glauben im Alltag ist und dass wir dazu ein gutes, verlässliches Fundament haben. Also die Bibel, Gottes Wort an uns oder daran kann man doch nicht glauben. Hinter diesem Thema stehen ja auch viele Fragen, die auf unseren Verstand einstürzen. Also wenn man heute Leuten mit der Bibel kommt, dann brechen sofort viele Fragen auf. Woher stammt denn die Bibel? Ist sie etwa auch vom Himmel gefallen, wie der Koran? Natürlich nicht. Wer schrieb die Bibel? Gott oder Menschen? Und ist denn die Bibel wirklich im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht doch manipuliert? Kann ich mich noch so darauf verlassen? Oder wie gut entsprechen denn die heutigen Übersetzungen den ursprünglichen Handschriften? Ich denke, die meisten unter uns sind ja der alten Sprache nicht mächtig, dass wir sozusagen die Bibel im hebräischen Text lesen könnten oder im griechischen. Wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass eine Bibelübersetzung wirklich gut ist? Wer bestimmte, auf welchen Grundlagen und auf welchen Grundlagen, dass die Bibel eben aus diesen 66 Büchern besteht, wie wir sie heute vor uns haben? Und wenn die Bibel über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren von etwa 40 verschiedenen Autoren geschrieben wurde, kann man ihr dann wirklich so vertrauen? Stimmt das, was wir in der Bibel lesen? Verdient die heutige Bibel, wie wir sie vor uns haben und in ihr lesen, wirklich den Titel Wort Gottes oder Heilige Schrift? Wer ist sich dessen noch bewusst, wenn er seine Bibel zur Hand nimmt, dass es sich da um Heilige Schrift handelt, um etwas ganz Kostbares und Wertvolles? Ich habe einmal gelesen, ein alter Bruder in Russland, ein Glaubensbruder in Russland, wenn er in der Bibel gelesen hat, dann hat er seinen besten Anzug angezogen, um deutlich zu machen, welche Ehrfurcht er vor dem Wort Gottes hat. Heilige Schrift. 2014 wurde die Bekenntnisinitiative Zeit zum Aufstehen ins Leben gerufen. Das Grundanliegen dieser Initiative ist die geistliche Erneuerung unserer Kirche. Und dazu heißt es, es ist Zeit, die großen Schätze unseres Glaubens neu zu entdecken und wertzuschätzen. Nichts braucht unsere evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie einen neuen geistlichen Aufbruch aus ihrer Mitte heraus. Es ist Zeit, diese Mitte neu zu entdecken, die uns überhaupt erst zur Kirche macht. Jesus Christus und sein lebensschaffendes Wort. Könnt ihr euch vorstellen, was mit einer Landeskirche, ob es in Sachsen ist oder die EKD, was damit passieren würde, wenn wir das wieder praktizieren würden? Und ich habe eher den Eindruck, dass das, was unsere Mitte ist, mehr und mehr an den Rand gedrängt wird. Allein wenn man davon ausgeht, dass man im Grunde einen konservativen Bischof nicht mehr haben will und deshalb alle Register zieht, um solche Männer aus dem Amt zu hebeln. Das spiegelt etwas wider von den geistlichen Werten auch in unserer Kirche. In der vierten These dieser Bekenntnisinitiative heißt es, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Durch sie spricht Gott zu uns. Er zeigt uns, wer er ist und was er will. Die ganze Bibel, Gottes Wort. Und wie kann das sein, dass dann immer mehr Seiten aus der Bibel entfernt werden, weil wir sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr modern. Das heißt dann weiter, wir stehen ein für das Vertrauen in die Heilige Schrift. Gottes Wort und menschliche Worte sind in ihr untrennbar verbunden. Einheit und Vielfalt ihres Zeugnisses finden ihre Mitte in Jesus Christus. Wir stehen auf für die Wahrheit des Wortes Gottes und gegen die Kritik an der Bibel als Autorität für die Lehre der Kirche und das Leben der Christen. Die Bibel ist immer aktueller als der jeweilige Zeitgeist. Sind wir davon noch überzeugt, dass wir es mit einem solch aktuellen Wort zu tun haben? Ich bringe mal ein paar Zitate über die Bibel. Die Bibel ist ein Fenster in dieser engen Welt, durch das wir in die Ewigkeit zu schauen vermögen. Kein anderes Fenster wird uns diesen Blick gewähren als allein die Bibel. Oder die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Das ist der Reichtum des Wortes Gottes. Niemand ist so hoch gebildet, niemand so ungebildet, dass er auf die Bibel verzichten könnte. Oder hier liegt das Buch par excellence auf meinem Tisch, das Evangelium. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu lesen. Jeden Tag lese ich es mit derselben Lust. Ist das bei dir so? Ist das bei mir so? Lesen wir dieses Evangelium, die Bibel, immer mit großer Freude? Oder Immanuel Kant: Im Neuen Testament finde ich unendlich mehr Klarheit und tiefe Wahrheit als in allen Schriften aller Philosophen zusammen. Was würde passieren, wenn wir auch als Gemeinschaft wieder neu den Schatz des Wortes Gottes entdecken? Oder eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Dass wir das für uns wieder entdecken und aufnehmen. Noch ein paar Hinweise zur Bibel. Die Bibel so im Schnelldurchgang: 66 Einzelbücher, 39 im Alten und 27 im Neuen Testament. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, 40 Autoren über einen Zeitraum von 1400 Jahren. Und dann bildet dieses Buch eine solche geschlossene Einheit. Das ist für mich ein großes Wunder und zeugt auch von dem Wirken des Geistes Gottes in diesem Wort. Im Internet kann man das finden, dass die vollständige Bibel jetzt in 692 Sprachen gelesen werden kann. Die vollständige Bibel, das war der Stand vom 18. Februar 2019. Etwa 5,6 Milliarden Menschen haben Zugang zu allen Texten des Alten und Neuen Testamentes in ihrer Muttersprache. 5,6 Milliarden. Und ich glaube, wir sind jetzt so um die 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Also es ist ein Großteil der Menschen ist es möglich, die Bibel zu lesen. So interessant, ich habe das nochmal so, Altes Testament, die Geschichtsbücher, die poetischen Bücher, die prophetischen Bücher oder das Neue Testament, die Geschichtsbücher, Briefe des Paulus, die übrigen Briefe und das prophetische Buch der Offenbarung. Das muss ich euch jetzt nicht näher erläutern. Das sind, sage ich mal, mehr so die technischen Daten der Bibel. Sie mögen auch interessant sein, aber hinter dem steckt mehr. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, das wird uns in der Bibel deutlich vor Augen gehalten. Es ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und was Gott für die Menschen damals war, das will und kann er heute auch für uns sein. Und da brauchen wir sein Wort. Die Bibel kann uns also helfen, Gott auf die Spur zu kommen und wirklich ihn im Glauben für unser Leben zu entdecken und anzunehmen. Heine hat einmal gesagt: Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buch finden. Und wer ihn nie gekannt hat, dem weht hier der Odem des göttlichen Wortes entgegen. Also wer wirklich Gott finden will, auch für seinen Alltag den Bezug wieder neu herstellen will, der wird in der Bibel fündig. Seht, äußerlich hat ja die Bibel die Merkmale eines herkömmlichen Buches. Also da sind Buchdeckeln, da sind bedruckte Seiten, da sind Buchtitel, die Bibel. Ein Buch mit 66 Einzelbüchern. Die Sprache, damals Hebräisch, Teile auch Aramäisch, Neues Testament, Griechisch. Man kann diese Sprache mit den Mitteln der Wissenschaft erforschen. Und das ist auch passiert. Man kann bestimmte Methoden anwenden, um auch von der Sprache her, vom Aufbau, Texte gewissen Zeiten zuzuordnen. Das kann man alles. Ich sage mal, das sind so die technischen Daten der Bibel. Aber wisst ihr, damit ist von diesem Buch noch lange nicht alles gesagt. Es gibt in diesem Buch dieses Buch hat eine geheimnisvolle Innenseite. Fern aller wissenschaftlichen Methoden nehmen Menschen dieses Buch in die Hand, drücken es an ihr Herz und sagen, lieber lasse ich mein Leben, als dass ich von diesem Buch lasse. Ihr Lieben, was muss da mit Menschen passiert sein, dass sie ihr Leben hingeben, aber sagen, das Wort Gottes ist mir wichtiger als mein eigenes Leben? Und solche Menschen gibt es. Solche Menschen gibt es. Was muss das Wort Gottes mit ihnen gemacht haben und in ihrem Leben bewirkt haben, dass sie dafür ihr Leben einsetzen? Warum tun das Menschen? Weil sie erkannt haben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Oder wie es in einem alten russischen Lied heißt, oder ein Lied aus Russland, kann nimmermehr dich lassen, mein teures Bibelbuch. Ich fand darin den Heiland, der meine Sünde trug. Liebe Brüder und Schwestern, wer wirklich das erkannt hat, wem der Heilige Geist die Augen geöffnet hat, wie es um uns Menschen bestellt ist als Sünder, der kann nur froh und dankbar zu diesem Buch greifen. Weil uns dort der einzige Rettungsweg, der einzige Weg der Erlösung gezeigt wird. In keinem anderen Buch wirst du das finden. Du kannst viele Bücher über die Bibel lesen. Das mag durchaus möglich sein. Aber wichtig ist wirklich, die Bibel selber zu lesen und dass sie zu Wort kommen kann. Das ist diese geheimnisvolle Innenseite. Da ist nicht nur toter Buchstabe. Da ist nicht nur Druckerschwärze, wo dann die Texte entstehen. Nein, da ist dieses Wort, Wort des Lebens. Auf der einen Seite wird die Bibel von vielen Menschen abgelehnt. Auch im eigenen Lager der Christen gibt es manche Ablehnung, auch gegenüber biblischen Aussagen. Und auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach der Bibel nie so hoch gewesen wie heute. Millionen von Exemplaren werden jedes Jahr in den verschiedensten Ländern gedruckt. Und Menschen haben einen Hunger danach. Wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass der Zustand in Deutschland überall auf der Welt so ist im Umgang mit dem Wort Gottes. Es gibt ja tatsächlich noch Regionen auf dieser Welt, da hungern die Menschen nach dem Wort Gottes. Ich denke, jeder von euch besitzt eine Bibel oder sogar mehrere. Wir können uns diesen Luxus leisten. Aber erkennen wir denn auch die Autorität der Bibel an als Gottes Wort? Glauben wir wirklich ihren Aussagen und richten wir uns dann auch nach dem, was die Bibel uns zeigt, was uns erschlossen wird? Ich möchte euch heute gerne die Bibel lieb machen wieder. Ich möchte gerne euer Vertrauen in die Bibel, in das Wort Gottes stärken. Viele unserer Zeitgenossen sind ja bereit, alles zu glauben. Es darf bloß nicht nur Bibel stehen. Also was Bild-Zeitung oder andere Zeitschriften bringt, das wird hochgehalten. Es kam im Fernsehen, es stand in den Zeitungen. Und da geht man davon aus, na dann wird es wohl richtig sein. Ich glaube, das ist der größte Irrtum, dass man meint, was in den Medien kommt, ist alles wahr. Dahinter steckt auch eine Macht, die unter allen Umständen verhindern will, dass das Wort Gottes sich ausbreitet und Glauben in den Menschen weckt. Der Satan verbreitet immer den Geist des Unglaubens. Warum? Damit Menschen nicht dem Wort Gottes glauben und gerettet werden. Denn der Glaube kommt ja aus dem Gehörten, aus der Schrift. Und wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Der hat das ewige Leben. Und genau das will der Teufel verhindern. Er braucht ja Leute auf seiner Seite. Und deshalb möchte er uns immer wieder zum Unglauben reizen. Der rettende Glaube kommt allein aus dem Wort Gottes. Und deine und meine ewige Errettung will der Satan verhindern. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Verhinderer, der nicht will, dass du und ich, dass wir und noch viele andere gerettet werden. Er will gerne Menschen in die ewige Verlorenheit bringen. Und deshalb macht der Teufel die Bibel madig. Er kennt sie ganz genau. Wenn ihr euch an die Versuchungsgeschichte Jesu erinnert, der Teufel argumentiert mit dem Wort Gottes, der kennt die Bibel. Aber er verdreht sie dann, lässt was weg, macht was hinzu. Ja, wie das heute so praktiziert wird. Dass am Ende Menschen sagen, naja, der Zweifel ist größer als das Vertrauen. Und da beginnt es eigentlich schon, dass man langsam, aber sicher von Gott wegdriftet. Und deshalb ist für mich eine der wichtigsten Fragen im Umgang mit der Bibel und auch für mein eigenes Glaubensleben ja die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wie glaubwürdig ist denn dieses Wort? Wie gültig ist es noch heute? Und da läuft für mich alles auf die Frage nach der Wahrheit. Ist die Bibel wirklich wahr? Ganz verlässlich. Und wenn die Bibel wahr ist, wenn das stimmt, was in diesem Buch steht, dann wehe dem, der sich dem Anspruch dieses Wortes entzieht. Denn wenn das stimmt, was in der Bibel steht, von der ersten bis zur letzten Seite, dann wird Gott einmal über deinem und meinem Leben Gericht halten. Dann müssen wir Gott einmal erklären, warum wir so gelebt und so gehandelt und so gedacht haben. Und was wollen wir denn Gott auf 1000 Worte antworten? Kein einziges. Wir sind nicht in der Position, mit Gott zu diskutieren oder zu verhandeln. Hiob-Geschichte, wir lesen es in der täglichen Bibellese. Dort wird das so deutlich. Und deshalb, ich habe einzig und allein eine Chance, wenn ich meine ganze Hoffnung auf die Gnade Jesu Christi setze. Und Jesus wird uns in der Bibel groß gemacht, im Alten wie im Neuen Testament. Ich freue mich, dass wir am Samstagvormittag mit der Jugend darüber nachdenken können. Christus im Alten Testament. Und wie sich der Bogen spannt von den alten Verheißungen hin zum Neuen Testament. Und ich werde es am Sonntag deutlich nochmal sagen, auch wenn das alles stimmt und sich erfüllt hat, dann wird sich auch alles andere, was noch nicht sich erfüllt hat, hundertprozentig erfüllen. Und dann wird es ein Gericht geben. Dann wird es eine Entscheidung einmal geben. Und wie stehen wir dann da? Wie wollen wir vor Gott treten, ohne den Fürsprecher Jesus Christus zu haben? Ich glaube, daraufhin läuft alles hinaus. Und wenn die Bibel nicht wahr ist, wenn man also an all den Aussagen letztendlich zweifeln kann, dann bekommen wir am Ende auch nicht die tiefgehenden und befriedigenden Antworten auf die drei existenziellen Fragen unseres Lebens, nämlich woher, wozu, wohin. Allein die Bibel kann uns darüber Auskunft geben, über Ursprung, Sinn und Ziel unseres Lebens. Und deshalb brauchen wir ja das Wort Gottes. Die Antworten finden wir in der Bibel. Paulus schreibt einmal an die Christen in Thessalonich, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, und darum danken wir Gott, auch ohne Unterlass, dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wer immer hier vorn steht und wirklich die Bibel, das Wort Gottes verkündigt, es ist eben nicht nur Menschenwort, sondern das, was wir in der Bibel finden, ist Gottes heiliges Wort. Gott redet. Ich weiß, dass das eine Glaubensaussage ist. Es ist eine Glaubensaussage, aber wohl dem, der sich darauf einlässt und davon überzeugt ist, hier redet Gott zu mir. Oder Jesus bezeugt es selber. Dein Wort ist die Wahrheit. Nun stimmt das oder stimmt das nicht? Könnte sich Jesus geirrt haben? Das kann doch nicht sein. Also, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und dann treten Menschen auf und meinen, sie wüssten das alles besser, was wirklich wahr ist in der Bibel und was vielleicht nur Sagen und Legenden sind oder Märchen. Das kann nicht sein. Und diese Wahrheiten der Bibel entdecken wir nur im vertrauensvollen Umgang mit dem Wort Gottes. Was die Bibel über sich selbst behauptet. Sie behauptet ja, Gottes Wort zu sein. Allein im Alten Testament wird über 2000 Mal betont, dass Gott gesprochen hat. Gott sprach. Gott redet. Also was dort aufgeschrieben worden ist, auch im Alten Testament, ist Gottes Rede. Vom Anfang 1. Mose und Gott sprach, bis zum Ende im Propheten Malachi 3, 21 spricht der Herr Zebaoth. Also dieser große Rahmen im Alten Testament ist eingerahmt von diesem Reden Gottes. Das Wort Gottes. Im Neuen Testament kommt es über 40 Mal vor. Diese Formulierung, das Wort Gottes. In Römer 1, Vers 2 und auch in 2. Timotheus 3 finden wir den Hinweis, dass die Bibel mit Recht Heilige Schrift heißt. Also etwas ganz Besonderes, etwas Herausgehobenes. Nicht mit anderen Büchern, auch nicht mit den Bestsellern der Weltliteratur zu vergleichen. Paulus schreibt einmal, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Das ist Römer 1 und 2. Timotheus 3. Hier nochmal also dieser Hinweis auf heilige Schriften. Die Bibel beansprucht also damit die höchste Autorität in Lehre, Ermahnung, Korrektur und Unterweisung in der Gerechtigkeit zu sein. Warum? Weil sie Gottes inspiriertes Wort ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Von Gott eingegeben. Wenn also Gott in der Bibel selbst zu Wort kommt, sie heilig und rein ist, dann ist sie doch unbedingt wahr, oder? Dann kann ich doch gar keine andere Schlussfolgerung ziehen. Dann ist sie unbedingt vertrauenswürdig, denn Gott ist treu, verlässlich in all seinen Aussagen, in all seinem Handeln. Und das spiegelt sich in der Bibel wieder. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder 2. Petrus 1, Vers 20. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das sind Aussagen über die Bibel. Ja, ich frage einmal, was meinen wir denn, wenn wir von der göttlichen Inspiration der Bibel sprechen? Manche meinen ja, da saßen Leute dort mit einem Stift in der Hand oder mit irgendeinem Schreibgriffel und haben auf jedes Wort gewartet. Das ist nicht göttliche Inspiration. Unter Inspiration, lateinisch Inspiratio, das Wort bedeutet Beseelung, Einhauchen, also eine Eingebung. Manchmal gebrauchen das Künstler, wenn sie mal eine gute Idee hatten. Sie haben sich inspirieren lassen. Jetzt hatte ich diese Idee, kreativ etwas gestalten zu können. Die Bibel sagt über sich selbst, und das ist eine der wichtigsten Aussagen, noch einmal in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht. Theopneustos, das ist das griechische Wort dazu, von Gott gehaucht. Wenn Gott nicht dieses Buch mit seinem Geist durchhaucht hätte, und in ihm Gottes Geist wirkt, wäre es ein Buch wie vieles andere. Was wäre denn aus dem Menschen geworden, wenn ihn, und Gott nahm ihn vom Ackerboden, kreativ gestaltet er den Menschen, und dann stellt er ihn hin, ich sage es mal sehr zugespitzt, zum Trocknen in der Sonne. Ein schöner Lehmklumpen, oder? Was hat denn gefehlt? Der Geist Gottes. Gott hauchte ihm Atem des Lebens ein. Und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Mit dem Buch Gottes ist es nicht anders. Es wäre ein interessantes Buch, man könnte es auch mal zur Hand nehmen, lesen, aber es wäre nie Worte des ewigen Lebens. Wäre es nicht. Wenn Gott nicht sein Wort durchhaucht hätte mit seinem Lebensgeist. Und wie es bei Menschen ist, so denke ich, ist es hier auch mit dem Wort Gottes. Ebenso hat Gott seinen Geist in die biblischen Schriften eingehaucht. Und damit wird es zum lebendigen Wort Gottes. Wie soll es denn sonst geschehen, dass Menschen plötzlich umgekrempelt werden? Wie soll das sonst geschehen, wenn nicht eine Lebenskraft und Lebensmacht von Gott dahinter steckt? Nur so ist das zu erklären. Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Hebräer 4, Vers 12. Also die Bibel gibt ja immer auch Selbstzeugnis von sich, ne, und spricht davon, was sie wirklich sein will. Und daher meinen wir mit Inspiration, dass der Heilige Geist die Autoren der Bibel geleitet hat. Sie haben nicht aus eigenem Antrieb geschrieben, sondern sie waren beeinflusst durch Gottes Geist. Das war ihr Antrieb, ihr Handlungsmotiv. Wobei, eins muss man auch sehen, Gottes Geist akzeptiert auch jede Persönlichkeit. Und deshalb haben auch die Autoren sehr unterschiedlich geschrieben, auch in den Evangelien. Ein Matthäus schreibt anders als ein Lukas. Aber das muss man doch nicht gegeneinander ausspielen, sondern es ist einfach die Vielfalt des biblischen Zeugnisses. Also auch so darf ich das dann sehen. Was die Bibelautoren schrieben, war also tatsächlich Wort Gottes, auch wenn sie in ihrer Persönlichkeit als Autoren bestehen blieben. Auch identisch waren dann. Sie standen zu dem. Gott benutzt Menschen, um seinem Wort auch Menschengestalt zu geben, und bleibt doch Gottes heiliges Wort. Also die gesamte Bibel, Theopneustos, von Gott durchhaucht. Es ist der Gott, der nicht lügen kann, der unfehlbar ist, und das Gleiche gilt für sein Wort. Und deshalb sollte man sehr vorsichtig sein mit aller Bibelkritik. Da sollte man vorsichtig sein. Der eigentliche und einheitliche Verfasser der ganzen Bibel ist also der Heilige Geist. Und deshalb aufgrund ihres Ursprungs ist die Qualität der Bibel im Grunde garantiert. Natürlich muss man heute unterscheiden auch von den Bibelübersetzungen. Also eine Volksbibel, die sollte man bitte nicht zur Hand nehmen, ich sage es mal so. Man muss auch nicht nachprüfen, was dort steht. Wenn Leute sagen, die sich damit beschäftigt haben, lass lieber die Finger davon, dann muss ich nicht selber nochmal in diesem Schund lesen, versteht ihr? Und wer wirklich nach guten Bibelübersetzungen sucht, ich kann im Grunde nur sagen, Elberfelder oder Schlachter. Natürlich nehme ich auch gerne mal eine andere zur Hand. Ja, aber man muss immer gut vergleichen auch. Also wenn man nicht selber in den Urtexten lesen kann, sind die Vergleiche von verschiedenen Bibelübersetzungen immer sehr hilfreich. Man kann auch mal eine neuzeitlichere Übersetzung nehmen, aber man muss wissen, dass dort oftmals die Dinge nicht so wörtlich übersetzt sind. Da muss man dann schon sehr aufpassen. Aber die Qualität der Bibel als Gottes heiliges Wort, das muss immer wieder erhalten bleiben. In der irdischen Gestalt der Bibel gibt Gott uns also sein ewiges Wort. Vielleicht kann man es auch noch ein Stück vergleichen. Gott sendet seinen Sohn Jesus in diese Welt. Er nimmt Menschengestalt an, Knechtsgestalt, und wird zum Verwechseln den Menschen ähnlich. Dass eben seine Zeitgenossen sagten, Moment mal, der Sohn Gottes, das ist doch der Sohn von Josef, den kennen wir doch. Der stand doch in der Werkstatt in Nazareth, hat dort mit Türen gebaut und Fenster, Zimmermann, den kennen wir. Also Gott geht das Risiko ein, dass sein Sohn den Menschen so ähnlich wird, dass man ihn mit anderen verwechseln kann und das gar nicht so kennt. Und ihr Lieben, dieses Risiko, denke ich, geht Gott auch ein, wenn er uns sein Wort gibt. Dass Gott es in die Hände der Menschen gibt, sozusagen in der Knechtsgestalt, und das Risiko eingeht, in der Hand von Menschen, durch den Verstand der Menschen, kann es sein, dass das Wort Gottes auch fehlinterpretiert wird. Dass es also falsch auch behandelt wird. Dieses Risiko geht Gott ein. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir in der Bibel Gottes heiliges Wort vor uns haben. Und deshalb macht er uns ja in seinem Wort auch verständlich, was er von uns will, wie es um uns bestellt ist und wie uns am Ende zu helfen ist. Wenn Gott sich selber nicht offenbart in seinem Wort, woher sollten wir sonst etwas von ihm wissen? Wir haben nicht ein Draht direkt nach oben, in eine Leitung, wo wir sagen, aha, hier erhalten wir die ersten Informationen. Es gibt nur die Informationen über die Bibel. In Jesaja 45, Vers 15, wird eine grundlegende Aussage über den Gott Israels gemacht. Und ich denke, die ist ganz wesentlich. Dort heißt es, fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Du bist ein verborgener Gott. Das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, Gott ist für uns unzugänglich. Wie kommen wir denn dann Gott auf die Spur? Bleibt er der ewig Unbekannte, fern von unserer Welt? Wie können wir Gott finden? Ich weiß nicht, ob man das Beispiel so bringen kann. Mir ist kein besseres eingefallen. Habt ihr als Kinder Verstecken gespielt? Ja, Kinder. Und dann habe ich mich so gut versteckt, so gut verborgen, dass der Suchende mich nicht finden kann. Ich habe mich zu gut versteckt. Ich bin total verborgen. Wie kann es dennoch zu einem Entdecken des Verborgenen kommen? Wie kann das passieren? Also der Suchende findet mich nicht. Ich habe mich so gut versteckt. Es gibt doch nur eine Möglichkeit, indem ich aus meinem Versteck, aus meiner Verborgenheit hervortrete und sage, hier bin ich. Hier bin ich. Nur so wird er mich finden. Und ich denke, genauso hat es Gott gemacht. Er ist aus seiner Verborgenheit herausgetreten, gibt uns sein Wort und in besonderer Weise noch einmal seinen Sohn. Aber wenn ich jetzt aus meiner Verborgenheit, um nochmal beim Versteckspiel zu bleiben, heraustrete, sieht mich der andere. Aber er weiß im Grunde noch nichts von mir. Will er jetzt mehr von mir wissen, was muss denn dann passieren? Dann muss ich mit ihm reden. Dann muss ich mich kundtun und muss ihm im Grunde erklären, was zu meiner Person ist. Was ich denke, was ich will, wie ich fühle, das muss ich ihm sagen. Also wodurch kann der andere dann auch meine innersten Gedanken erfahren? Nur wenn ich mich kundtue, wenn ich mich dem anderen offenbare. Und genauso hat es Gott gemacht. Er offenbart sich in der Bibel, gibt uns Einblick in sein Herz und Wesen, in seinen Charakter, gibt uns Einblick in seinen Heilswillen. Das alles lesen wir in der Bibel. Gott tritt durch sein Handeln und Reden aus der Verborgenheit und sagt, hier bin ich Mensch, ihr könnt mich finden. Ihr könnt mich finden in der Heiligen Schrift. Also Gott ergreift die Initiative, um sich der Menschheit zu offenbaren, sich ihr kundzutun. Und deshalb ist die Bibel ja wirklich eine Urkunde von Gott. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Es mutet seltsam an, wenn man dann Christen reden hört, etwas so in diese Richtung, naja, da ist die Volloffenbarung Gottes ist noch nicht geschehen. Da muss noch was kommen. Was soll uns Gott denn bitte schön noch mitteilen? Was er uns nicht schon in seinem Wort mitgeteilt hat. Und seid vorsichtig, wenn Menschen kommen mit besonderen Offenbarungen. Gott hätte ihnen dies und das noch gezeigt. Ich bin hier sehr vorsichtig. Ich kann im Grunde nur warnen, weil es in der Regel keine neuen Offenbarungen Gottes gibt. Was er uns hat sagen wollen, das hat er in seinem Wort klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Und entweder ich nehme das so an, oder ich finde nirgendwo etwas anderes. Offenbarung ist also die persönliche Selbstenthüllung Gottes. Gott offenbart sich dem Menschen, damit der Mensch die Bestimmung seines Lebens nicht verfehlt, damit der Mensch weiß, woran er ist in seinem Leben. Und deshalb soll dann der Mensch eine liebevolle, vertrauensvolle Beziehung zu Gott aufbauen und leben. Nicht gezwungenermaßen, sondern aus einer großen Freiheit heraus, aus Liebe zu Gott, der mir das alles in seinem Wort sagt, soll ich mich auf eine Beziehung einlassen. Und damit das möglich wird, muss Gott also aus seiner Verborgenheit heraustreten, uns mitteilen, was er will. Und das tut er, ich sage es noch einmal, in dem Wort Gottes. Das ist seine Art, sich uns mitzuteilen. In der Offenbarung Gottes vollzieht sich also ein sich mitteilen. Und dies ist ja in der Regel ohne Worte nicht möglich. Ich brauche das Wort, die persönliche Anrede. Und genau das macht Gott, dass er uns ganz persönlich anreden will. Die vollständige und verständlichste Selbstoffenbarung ist also sein Wort, die Bibel. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das abgeschlossen ist. Mit dem Kanon sozusagen der Bibel, Altes und Neues Testament, ist wirklich das, was Gott uns zu sagen hat, abgeschlossen. Wir müssen nicht auf neue Offenbarungen oder Schriften warten. Wie viele haben schon gemeint, sie müssten der Menschheit noch einen besonderen Segen zukommen lassen und haben dann auch noch Texte verfasst und meinten, die kommen von Gott. Die kommen wo ganz anders her, aber nicht von Gott. Was er uns zu sagen hat, das hat er gesagt und hat sich uns mitgeteilt. Es ist schon von Gott her genial, will ich mal sagen, wie er dafür gesorgt hat, dass das, was er gesprochen hat, das Wort, nicht in Vergessenheit gerät. Und was macht ihr denn, wenn ihr etwas nicht vergessen wollt? Aufschreiben. Je älter man wird, desto mehr Zettel hat man irgendwo liegen. Man muss sich nur hinschreiben, wo der Zettel liegt, den man sucht. Aber so ist das. Man muss aufschreiben. Und was tut Gott? Er veranlasst Menschen, sein Wort aufzuschreiben. Vergesst es mir ja nicht. Schreibt es auf. Es wird aufgezeichnet. Und dabei berichtet die Bibel ja nicht nur von dem, was Gott getan hat, was er einst in vergangenen Zeiten gesagt hat, sondern die Bibel bezeugt uns ja immer einen Gott für jetzt, heute und hier. Es ist nicht nur der Gott der Vergangenheit. Natürlich gibt es Geschichten, die sind auch nicht wiederholbar. Die haben eine Einmaligkeit. Es wird keine neue Schöpfung wieder geben, die aufgeschrieben werden müsste. Gibt es nicht mehr. Aber es gibt Passagen in der Bibel, die immer wieder für uns heute aktuell sind. Und weil ich gerade von der Schöpfung gesprochen habe, wenn ihr die Urgeschichten lest, Kapitel 1 bis 11 im ersten Mosebuch, dort werden uns ja grundsätzliche Linien und Aussagen über das Menschsein gemacht. Also es sind nicht alte, verstaubte Texte, sondern es ist immer wieder von großer Aktualität, auch was wir in den alten Schriften und Büchern lesen. Das Lesen oder Hören des biblischen Wortes führt uns also nicht dazu, dass wir sozusagen nur in vergangenen Texten stöbern, sondern dass immer das Wort Gottes heute, jetzt und hier zu mir reden will. Deshalb ist es wichtig, auch das Wort so an sich ranzulassen. Denn es waren ja nicht nur die Menschen damals, die in Sünde lebten. Wir sind es doch heute genauso. Und nicht nur damals haben die Menschen einen Heiland gebraucht. Den brauchen wir heute noch genauso. Und das finden wir in der Bibel. Noch eine weitere Frage, nach welchen Regeln wurden die Bücher ausgewählt? Wer mal irgendwo so ein bisschen in der Theologie rumgestöbert hat, der weiß ja, also das, was wir hier in den 66 Büchern haben als Kanon sozusagen, als biblischen Messstab und Messschnur. Da gab es ja noch viele andere Schriften. Woher wissen wir also, welche heiligen Schriften in den Kanon der Bibel aufgenommen werden und welche ausgenommen werden sollten? Kanon bedeutet ja Regel oder Norm. In der Theologie bezeichnet Kanon eine Sammlung von biblischen Büchern, die für den Glauben maßgeblich sind. Wer jetzt die tägliche Bibellese liest, der findet in der Losung, glaube ich, ja, in der Losung und darunter auch andere Angaben. Wo stehen denn diese Bücher? In den Apokryphen. In den Apokryphen. Und sind die Apokryphen gleichwertig in der Heiligen Schrift? Nein. Nein, sind sie nicht. Im Laufe der Jahrhunderte wurden drei weitgehende anerkannte Prinzipien angewendet, um herauszufinden, welche Schriften wirklich das Ergebnis göttlicher Offenbarung und Inspiration sind Und zwar erstens, das erste Kriterium, die Schrift musste von einem anerkannten Propheten oder Apostel geschrieben worden sein oder von einem Mitarbeiter. Es musste eine prophetische oder apostolische Autorität dahinter stehen. Das war das Erste. Das Zweite, das Dokument durfte nicht den bisherigen inspirierten Schriften widersprechen. Also hätte jemand gesagt, na, ich will noch auch was schreiben, damit es der Nachwelt erhalten bleibt. Und es hätte nicht den Inhalten der ersten Schriften entsprochen, wäre es nicht Kanon geworden. Und drittens, alles ein allgemeiner Konsens in der Gemeinde muss darüber bestehen, dass es sich um ein inspiriertes Buch handelt. Und zur Zeit Jesu war ja das ganze Alte Testament bereits geschrieben und von den Juden anerkannt. Zur Zeit Jesu. Das letzte Buch der Bibel, Malachi, wurde etwa 430 vor Christus fertiggestellt. Und dann kommt so eine lange Zeit des Schweigens. Ist schon interessant, dass Gott dann schweigt. Es gibt kein biblisches Buch über diese Zeit. Es gibt dann, wie gesagt, die Apokryphen, die von der Zeit der Makkabäer berichten oder andere Ereignisse. Dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann geschieht noch einmal dieses letzte, klare, eindeutige Reden Gottes. Also der Kanon, das Alte Testament aus Jesu Zeit, entspricht ja nur, oder was Jesus damals und auch die erste Gemeinde hatte, war ja dieses Alte Testament, diese Schriften, Mose und die Propheten. 14 falsche Schriften wurden nach Malachi noch geschrieben, aber die kamen nicht mehr in die Bibel. Und ich glaube schon, dass Gottes Geist darüber gewacht hat, was zur autorisierten Bibel gehört und was nicht. Interessant ist auch, dass keine einzige Stelle im Neuen Testament sozusagen aus den Apokryphen zitiert wird. Gibt es keine Stelle. Man könnte Querverweise finden, aber es zitiert niemand die Apokryphen. Jesus zitiert Mose und die Propheten, der Paulus greift zurück und andere Schreiber der Briefe, ne, Hebräerbriefschreiber. Aber es wird nichts aus den Apokryphen zitiert. Und damit wird mir auch deutlich, sie haben das nicht sozusagen die Apokryphen als heilige Schrift anerkannt. Die 27 Bücher des Neuen Testaments sind etwa so um 300 bis 400 nach Christus allgemein als von Gott inspiriert anerkannt. Da gibt es unterschiedliche Angaben, aber das ist etwa so diese Zeit. Und deshalb können wir davon ausgehen, was wir heute als biblische Bücher vor uns haben, ist Gottes autorisiertes Wort. Die Bewahrung der Bibel auch. Der Krieg gegen die Bibel wütete, aber die Bibel hat all ihre Feinde überlebt. Die, die sie bekämpfen wollten, die gibt es nicht mehr. Aber die Bibel besteht noch. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und mit diesem ewigen Wort haben wir es zu tun. Für uns heute ist also die Bibel die Offenbarungsquelle Gottes. Luther hat es mal so gesagt, denn so gut werden es weder Konzilien, Kirchenväter noch wir machen. Auch wenn es aufs Höchste und Beste gerät, wie die Heilige Schrift, die Gott selbst gemacht hat. Wir können es nicht besser machen. Und im Grunde ist auch, meine ich, alle Verkündigung über die Bibel, jede Predigt, ist eigentlich nur ein Versuch. Es hat mir jemand gesagt, das Entscheidende ist passiert, wenn der Predigtext gelesen ist. Alles andere sind menschliche Erklärungsversuche. Und deshalb das Wort Gottes selber zur Sprache kommen lassen. Die Bibel ist und bleibt also unsere Lehrautorität. Sie ist die Richtschnur für unser Leben und sie ist für uns wirklich das Beste. Und ihr Wert liegt im Gebrauch. Ist klar. Wenn ich sie nicht gebrauche, werde ich den Wert nicht erkennen. Ihr Nutzen in der Anwendung, dass ich das anwende, und ihre Hilfe im Vertrauen und Gehorsam. Ich darf diesem Wort vertrauen im Leben und im Sterben. Das ist so vertrauenswürdig, ist die Bibel. Der hochgebildete Arzt und China-Missionar Hudson Taylor wurde einmal von kritischen Studenten gefragt, wie können Sie so schlicht und einfach mit der Bibel umgehen? Antwort, meine Herren, Wenn Sie morgen mit der Bahn nach Hause fahren wollen, dann schlagen Sie das Kursbuch auf. Darin steht der Zug, der zu einer bestimmten Zeit abfährt. Was machen Sie nun? Prüfen Sie nach, ob das alles einen historischen Kern hat? Fragen Sie nach, ob das literarische Zusätze eines Bahn-Oberinspektors sind? Fragen Sie nach, ob das für alle Zeiten so gilt? Gewiss nicht, meine Herren. Sie gehen doch zum Bahnhof, Sie finden Ihren Zug, Sie steigen ein und kommen ans Ziel. Ob das mit der Bundesbahn immer so klappt, weiß ich nicht, aber damals war es wahrscheinlich noch so. Hatzenthaler wollte damit deutlich machen, ich hinterfrage doch nicht das alles. Ich muss dann auch ein gewisses Vertrauen haben. Und dann sagt er, so mache ich es mit der Bibel. Ich nehme Ihre Anweisungen und Verheißungen ernst und merke, so geht es, so kann man leben. Brauchen wir nicht einen solch schlichten Glauben wieder? Auch in unseren Gemeinschaften? Nicht noch einmal hinterfragen und nicht noch einmal Nachbarn und nicht noch einmal, könnte es denn wirklich so gewesen sein oder war es ganz anders? Nein, es ist ein Vertrauen in diese Bibel zu setzen, das sich wirklich lohnt. Ich zitiere am Schluss nochmal Bonhoeffer. Ein hochgebildeter evangelischer Theologe hat einige Zeit vor seiner Hinrichtung an seinen Schwager Professor Dr. Rüdiger Schleicher geschrieben: Du fragst, wie lebe ich in dieser wirklichen Welt ein christliches Leben? Und wo sind die letzten Autoritäten eines solchen Lebens? Ich will dazu ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort ist. Nur wenn wir es wagen, uns so auf sie einzulassen, als redet hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. So lese ich nun meine Bibel. Und am Schluss schreibt er, es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht ruhig und froh werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Und diese Entscheidung wünsche ich uns. Ganz neu wieder auch als Gemeinschaftsleute, hier in Frauenhain und darüber hinaus, diese Entscheidung zu treffen, diesem Wort will ich vertrauen, von der ersten bis zur letzten Seite und bis zu meinem letzten Atemzug. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen für das Wunder der Heiligen Schrift. Ja, und dass du selber ja das Wort geworden bist, Fleisch geworden, in unsere Welt gekommen bist, um noch einmal uns deutlich und klar zu sagen, wie der Vater im Himmel ist. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir dich haben als unseren Heiland und dass du für uns eintrittst. Schenk uns auch immer wieder dieses feste Vertrauen zu deinem Wort. Du kennst alle Zeitströmungen. Du weißt, wie schnell auch an unserem Herzen der Zweifel nagt und das Misstrauen sich breit machen will. Halte du uns fest bei deinem guten Wort, Herr Jesus. Amen.